Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 8. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 8, es ist 13 Uhr und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen. Na, ich würde sagen, es sind sehr gewichtige Themen. Es wird definitiv nicht langweilig, nie hier bei mir. Aber es ist schon eher mal juristisch, es ist sehr politisch und so weiter. Aber doch, die Fundstücke, die sind schön, würde ich sagen. Die Fundstücke sind so richtig schön. Nochmal, ich würde sagen, die weichen das Ganze richtig nochmal auf. Nehmen so ein bisschen mehr die Ernsthaftigkeit vielleicht am Ende raus. Von da würde ich sagen, erstmal dranbleiben bis zum Ende und ansonsten los geht's. Und wir starten ja auch mit etwas Schönem, muss ich dazu sagen, nämlich mit dieser Kategorie.
Die Überraschung der Woche.
Ja, und in dieser Kategorie ist die Stiftung Warntest heute zu Gast. Und warum ist das eine Überraschung? Das ist ein bisschen aus mehreren Perspektiven eine Überraschung. Ich möchte aber vor allen Dingen betonen, das, was die Stiftung Warntest gemacht hat. Sie hat nämlich an ihrer Marke gearbeitet, vor allen Dingen am Design und am Stil gearbeitet. Das war für mich von der Umsetzung, auch von der strategischen Herleitung und Hinführung einfach eine Überraschung und einfach gut gemacht. Und das ist ja schon manchmal auch hier Überraschung genug, würde ich dazu sagen. Interessant war auch grundsätzlich, wie die Fachmedien darüber berichtet haben, weil sie haben nämlich gesagt, seit 2008 hat die Stiftung Warentest nichts mehr an dem Thema Stil und Design verändert oder vorgenommen. Auch das war insofern für mich eine Überraschung und vielleicht auch ein leichter Schock, dass da so die Fachmedien das schon betonen. Wenn jemand seit 2008, das sind so ungefähr Pi mal Daumen 17 Jahre, glaube ich, wenn man also 17 Jahre lang nichts mehr an seinem oberflächlichen Markenstil oder Design verändert hat, dann wird man offensichtlich fast schon gegeißelt, kritisiert oder wird das Ganze dann schon auch fast als Überraschung dargestellt. Das möchte ich nicht so betonen, aber es war für mich schon eine interessante Erkenntnis, möchte ich mal dazu sagen, dass das so krass bewertet wird. Aber jetzt zum Inhalt, weil, wie gesagt, der ist ja für mich ein bisschen die Überraschung, was die Umsetzung angeht. Erstmal zu den Fakten, der ganze neue Stil wurde von Ehen Spiekermann gemacht, eine renommierte Agentur natürlich, die ich durchaus auch schätze, auch für ihren Gründer und Namensgeber, weil dort schon die ein oder andere Meinung dann immer mal wieder kommt, die sehr erfrischend und ein bisschen gegen den Wind ist und nicht ganz so, ja, stromlinienförmig ist, was man so manchmal in diesen Agenturwelten dann schon auch mal ertragen muss. Jetzt aber auch weiterhin zum Inhalt. Also erstens, die Stiftung Warentest hat an ihrer Markenarchitektur und auch am Stil und Design gearbeitet. Und das Interessante ist, und das passt auch gut zu dem, was ich ganz oft hier auch sage, sie haben sich mal wieder stark auf die Bildmarke fokussiert. Das heißt also, die Stiftung Warentest tritt jetzt viel stärker mit der Bildmarke auf. Das ist dieses rote Feld, wo dann das T drin ist. Bisher kannte man da, dass da drüber noch so eine Wortmarke dahinter stand, nämlich Stiftung Warentest in so einem Grau. Und das lösen sie jetzt so ein bisschen raus. Das heißt, der Stil wird mal definitiv einfacher und für mich auch besser lesbar und, wie gesagt, mehr Fokus kommt auf die Stiftung Warentest Bildmarke. Und das ist sehr schön hergeleitet, weil sie nämlich sagen, wir müssen dieses Icon eben wirklich auch mehr zu einem Siegel machen, weil es natürlich dort draußen ganz, ganz viele Kopisten gibt, die eben sagen, ja, das können wir auch. Es ist natürlich ein unglaublicher Wettbewerb und darauf auch stiltechnisch mit einer starken Bildmarke zu reagieren, die allerdings selbst ähnlich bleibt. Das heißt also, kaum eine Änderung erfährt. Das heißt, wir nutzen natürlich das, was wir schon aufgebaut haben. Das ist, wie ich finde, strategisch gut hergeleitet und eine sehr, sehr gute Umsetzung mal grundsätzlich. Die Wortmarke wird dann übrigens einfach auf den Zeitschriften und Magazinen und so weiter halt umgesetzt. Das heißt also, dort sieht man ganz, ganz groß dann einfach in Lettern, in einem Wort oder einem Text eben das Thema Stiftung Warentest. Auch eine gute Umsetzung, wie ich finde. Und dazu passt dann auch, dass sie eben sagen, wir müssen auch diese Art der Bildmarke auch als sozusagen Dachmarke dann auch etablieren. Das heißt, Stiftung Warentest wird eben wirklich so eine Art Dachmarke und das merkt man daran, dass sie nämlich auch die Stiftung Warentest Finanzen jetzt oder den Finanztest besser gesagt verändert haben und deswegen wird aus Finanztest jetzt Stiftung Warentest Finanzen. Macht natürlich auch Sinn. Das heißt also, man zeigt sich auch in dieser Klasse, in dieser Kategorie etwas stärker, fokussiert das Ganze aber stärker eben auf Stiftung Warentest. Das heißt, man zieht so ein bisschen die Energie, die in diesem Bereich Finanzen eben entsteht, auch auf die Dachmarke hoch und verändert deswegen auch so ein bisschen die Markenarchitektur. Auch ein zweiter guter Schritt. Und das dritte kleine Highlight war, da bin ich vorher schon ein bisschen abgebogen in die Richtung, war einfach grundsätzlich die Herleitung. Das heißt, man hat sich genau überlegt, mit welcher Ausgangssituation haben wir es eigentlich zu tun? Wo stehen wir denn eigentlich gerade? Und was leiten wir daraus denn stiltechnisch, designtechnisch technisch ab. Und das haben sie zum Beispiel auch anhand von Zahlen, Daten und Fakten festgemacht, weil man weiß nämlich, dass 96% der Deutschen die Stiftung Warentest kennen und 75% vertrauen ihr laut Umfragen stark oder sehr stark. Und genau deswegen wollte man natürlich nochmal deutlicher machen, Stiftung Warentest ist da der Platzhirsch. Das ist diese vertrauensvolle Institutionenmarke. Und der eben noch mehr Stärke zu geben und noch mehr Bedeutung und Klarheit zu geben, ist natürlich eine wunderbare Idee. Also von daher wirklich viele, viele Punkte hier, sehr schön hergeleitet, strategisch auf Basis der Ausgangssituation und wie ich finde, nur die richtigen Schlüsse gezogen, was dann das Thema Stil und Design auch angeht. Nochmal fokussieren möchte ich aber auch das Thema Selbstähnlichkeit, weil ich hatte jetzt schon fast erwartet, dass man versucht, an der Oberfläche alles Mögliche zu verändern. Aber da ist eben Speakermann vielleicht einfach auch sehr, sehr klar als Agentur, dass sie sagen, es muss gar nicht so sehr verändert werden, sondern es muss einfach, ich sag mal, schlauer aufgebaut und organisiert werden. Und manchmal kann man die Sachen eben auch so schön lassen, wie sie denn vielleicht auch schon waren. Deswegen auch für die Selbstähnlichkeit natürlich sehr, sehr viele Punkte hier für Stiftung Warentest. Und dann kommen wir zu diesen Themen.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da müssen wir natürlich über die Wahlen sprechen. Die sind ja jetzt am kommenden Sonntag. Das heißt also, wenn ihr hier hört, sind die Wahlen entweder gerade noch im Aufbruch oder sind schon auch schon vorbei oder sind mittendrin. Mal sehen, wann ihr die Folge hier auf jeden Fall hört. Aber natürlich haben noch mal einige, ja, ich sag mal, Marketingaktionen stattgefunden, so kurz vor der Wahl. Und auch diesmal gab es wieder eine große Kollektivmaßnahme der ganzen Unternehmen in Deutschland natürlich, die sich jetzt wieder zusammengetan haben, wieder organisiert von Anthony, der Agentur, ähnlich auch wie beim Thema Impfen und auch, glaube ich, beim Thema Corona und überhaupt, da waren ja alles so ein paar so Kollektivmaßnahmen schon dabei, dass man jetzt gesagt hat, man gibt sein Logo, seinen Claim dafür her, für das Thema Wahlen sozusagen Werbung zu machen und vor allen Dingen auch die Wähler zu mobilisieren. Und dementsprechend gab es wieder sehr, sehr, sehr viele zahlreiche Unternehmen, die da auch mitgemacht haben und wie gesagt, ihr Logo so ein bisschen dafür hergegeben haben. Bei Porsche steht dann halt Wählen als Beispiel und so weiter. Das heißt also, man hat auch mit Claim als auch Logo gearbeitet. So grundsätzlich möchte ich ja sagen, und das wisst ihr auch, ich bin immer so ein bisschen kritisch, wenn es darum geht, jetzt einfach mal so sein Logo irgendwo hin zu klatschen. Ich finde die Aktion hier trotzdem erstmal grundsätzlich gut. Es ist irgendwo kreativ. Es passt natürlich auch so, die Leute kommen irgendwie zusammen. Und ja, dafür sein Logo mal zu verändern, seinen Claim zu verändern, ist natürlich auch irgendwie eine grundsätzlich gute Sache. Warum ich immer grundsätzlich einen etwas besseren Ton vielleicht an den Tag legen möchte, als ich das vielleicht bei diesen Logo-Aktionen sonst immer tue, ist, weil ich den Eindruck habe, man ist mal relativ klar, was die Zielsetzung angeht. Weil wir müssen uns auch im Klaren sein, es wird jetzt durch solche Logo-Aktionen nicht zu einem kompletten Ruck irgendwie bei den Wählerinnen und Wählern kommen, dass man auf einmal sagt, hey, von rechts gehe ich jetzt zur Mitte oder zu links oder was auch immer. Sondern es geht vielleicht einfach mal nur darum, einfach Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Und das ist jetzt in dieser Zielsetzung auch mal wirklich klar geworden. Das heißt, man hat sich gar nicht so irgendwie utopisch dahingestellt und gesagt, jetzt können wir hier die Demokratie damit retten, dass wir, wie gesagt, unsere Logos und Claims verändern, sondern einfach mal nur gesagt, ja, auch Wählerinnen und Wählermobilisierung mag vielleicht im Optimalfall gut sein. Und wenn wir vielleicht eine hohe Wahlquote haben, hilft das vielleicht, dass nicht so viele Populisten auch gewählt werden. Von daher möchte ich jetzt mal hier einen positiven Ton ansetzen und erstmal sagen, ja, gute, kreative, lustige Aktion zum Teil. Und zweitens, man ist deswegen auch mal ganz, ganz klar, was die Zielsetzung anging, einfach da hat man sich mal klar positioniert. Und übrigens, dass ich nicht der einzige Kritiker bin von solchen Aktionen. Und ich sage ja auch gar nicht per se, dass ich das alles kritisiere, was dort ist. Ich kritisiere nur, dass man irgendwie immer so das Gefühl hat, dass man damit jetzt alles rettet und überhaupt alles dreht und so weiter. Aber es gab jetzt auch beim Horizont mit Santiago Campillo-Lundbeck wieder einen Autor, der auch mal das Ganze sehr realistisch eingeordnet hat und einfach mal gesagt hat, naja, diese Aktion wird jetzt den Rechtsruck nicht verändern, weil dafür müssten die Parteien mal wirklich stark an ihren Marken arbeiten, an ihren Strategien arbeiten und natürlich das ganze Thema Werbung, Marketing, Markenführung eben umfassender verstehen. Und genau das geht eigentlich wunderbar in die Kerbe, in die ich auch mal versuche zu schlagen. Wir sollten unsere Fähigkeiten, unsere Kompetenzen, unsere Intelligenz, die wir in diesem Bereich inzwischen aufgebaut haben, eben dafür nutzen, da mal wirklich, ja, ich sag mal, die richtigen Knöpfe zu drücken und dann eben das zu verändern, was wir dann auch wirklich verändern wollen. Und wenn wir jetzt mal ganz klar sagen, es geht hier nur um Wählermobilisierung, dann ist das klar, dann ist das in Ordnung. Aber wir müssen uns, wie gesagt, nicht dieser Utopie hingeben, dass wir jetzt dadurch die Demokratie retten werden. Weil das wird definitiv nicht der Fall sein. Dafür müsste man andere Knöpfe drücken, dafür müsste man tiefgreifender arbeiten. Dafür müssten wahrscheinlich die Marken mal wirklich in die, oder die Parteien besser gesagt, mal wirklich in das Thema Markenführung reingehen. Hoffen wir mal das Beste für die Bundestagswahl am Sonntag und ja, dass mal vielleicht zumindest die Wahlquote so hoch geht und dass diese Wahlquote am Ende, muss ja auch nicht unbedingt immer gesagt sein, dass sie uns vielleicht auch wirklich hilft. Mal sehen, was rauskommt. Dann gab es einen kleinen Verlierer, den ich hier allerdings nicht als Verlierer machen möchte. Das hat eher interne Gründe, möchte ich dazu sagen, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Es geht um Birkenstock, die nämlich vor Gericht verloren haben und zwar jetzt an der obersten Instanz verloren haben. Es ging natürlich darum, dass sie versucht haben, ihre Marke und vor allen Dingen auch ihre Produkte weitgehend zu schützen. Und zwar, indem sie ja dieses Design, was ja Birkenstock bekannt gemacht hat, das heißt von Fußbett über die Schnalle und so weiter, dass sie das versucht haben, als eine Art Kunst zu positionieren und zu schützen, weil das nämlich dazu führen kann, dass du einen sehr, sehr langfristigen Schutz für diese Produkte und vor allen Dingen für dieses Design hat und was natürlich dann dazu führt, dass du auch Kopisten besser abstrafen kannst. Leider hat Birkenstock wohl gemerkt hier verloren vor Gericht, nachdem zumindest eine Instanz mal zugegeben hatte oder zumindest dem stattgegeben hat. Da ging es dann weiter in den nächsten Instanzen und jetzt haben sie an der obersten Instanz eben verloren. Warum war das so wichtig? Weil es definitiv für, ja ich sag mal, solche Spitzenleistungsmarken wie Birkenstock, auch für die Gründer und Begründer solcher Kategorien schon eine zentrale Geschichte war, sich mal gegen Kopierer und ja einfach Trittbettfahrer so ein bisschen auch zu positionieren und eben irgendwie es zu schaffen, dass solche Designs eben dann vielleicht nicht so schnell kopiert werden können. Man muss natürlich mehr tun, um sich dann auch gegen solche Wettbewerber auch zu positionieren, markentechnisch und so weiter, sich entsprechend aufstellen. Das macht aber Birkenstock ja eh schon ganz gut. Und jetzt ging es aber schon darum, vielleicht so ein gewisses Zeichen auch mal zu setzen, was eben diese ganzen Kopisten und so weiter eben auch angeht. Leider verloren, dementsprechend hat das nicht funktioniert und dementsprechend muss man da schon so ein bisschen das interpretieren, dass das wahrscheinlich weiterhin auch schwer bleiben wird und das Thema Kopierschutz sozusagen hier keine einfache Möglichkeit sein wird für die Marken. Deswegen schon durchaus ein Urteil mit wahrscheinlich weitreichenden Folgen für die Marken. Und dann kommen wir zum Nationen-Ranking. Auch immer ein sehr schönes Ranking natürlich, das von Brand Finance durchgeführt wird. Und da geht es um das Thema Softpower. Softpower ist ja das Gegenteil von Hardpower, also eine Art der Wirkungsmechanismus in dem Bereich der Nationen und der internationalen Politik, wo es natürlich eher um den Einsatz von Militärmaßnahmen geht. Und Softpower ist eher das Gegenteil sozusagen wie, ja, ich sag mal, stark ist deine Marke, deine Nation, wenn es eben darum geht, eher auf der politischen Bühne zu glänzen und dort Einfluss zu haben, ohne dass man irgendwelche harten Maßnahmen militärischer Art dafür versucht zu nutzen. Und dort waren die Deutschen, muss man dazu sagen, schon immer sehr weit vorne. Die letzten Jahre, 2021 hat man das Ranking angeführt, 2022 wurde man dann auf den dritten Platz verwiesen und inzwischen ist man leider nur noch Fünfter, muss man dazu sagen. Und dort stagniert man auch zum zweiten Mal hintereinander und muss sich hinter der USA, Großbritannien, China und Japan einordnen. Und das hat natürlich Gründe und auch vor allem Gründe die letzten Jahre, wo man dann einfach sieht, von Platz 1 auf Platz 5 abzustürzen, liegt natürlich zum Teil einfach an der politischen Unruhe, die man zum Teil auch in Deutschland inzwischen hat und an der politischen Unklarheit. Aber es gibt auch in anderen Bereichen einfach ein paar Kriterien, die nicht mehr so stark ausschlagen, wie das wohl die Jahre zuvor der Fall war. Und dazu gehört, wie gesagt, das Thema Regierungsführung, aber auch das Thema Kultur und Erbe, was immer noch dafür sorgt, dass Deutschland relativ weit vorne ist, weil bei diesen anderen Rankings oder diesen zwischen Rankings bzw. Kategorien ist man deutlich weiter hinten, was dafür sorgt, dass Deutschland trotzdem noch am fünften Platz ist, liegt unter anderem daran, dass immer noch das Thema Wirtschaft und Handel und auch internationale Beziehungen, dass man dort noch relativ weit vorne ist und immer noch, ja, deswegen auf Platz 3 in diesen Unterkategorien ist und deswegen es auch noch auf Platz 5 schafft. Ganz vorne auf Platz 1 immer noch die USA, auch das trotz Trump. Man muss natürlich sagen, jetzt das Brand Finance Ranking ist letztes Jahr eben erstellt worden. Das heißt, man hat jetzt also noch nicht die direkten Auswirkungen von Trump, sieht man dort noch nicht. Aber es gibt schon so ein paar Prognosen, dass wenn jetzt die nächsten Rankings entstehen könnten, dass dort dann der Einfluss von Trump doch durchaus größer sein könnte, weil man muss dazu sagen, dass die USA unter Trump eben platztechnisch dort etwas gelitten hatten die Jahre eben davor, das heißt in der ersten Amtszeit. Jetzt ist man aber ganz unangefochten auf der Nummer 1, was unter anderem daran liegt, dass man beim Thema Produkt und Marken, die Menschen lieben oder Kunst und Entertainment, auch internationale Beziehungen oder Diplomatie, Medien und Kommunikation, überall dort ist die USA relativ weit vorne. Trotzdem hat übrigens das Ansehen des Landes irgendwie ja schon etwas gelitten. Dort ist man nur auf dem 15. Platz. Umso beeindruckender, dass man es auf den ersten Platz geschafft hat, was die anderen Kategorien eben angeht, dass man dort also sehr, sehr stark auf jeden Fall operiert. Und ein Wort muss man aus China noch verlieren, weil auch die jetzt auf dem zweiten hervorragenden Platz liegen. Und dort sagen die Experten von Brand Finance, dass dort die Bemühungen von China offensichtlich sehr gut erkennbar sind, sich auch als Softpower-Brand hier zu positionieren. Und deswegen man deutlich auf einen sehr, sehr guten zweiten Platz ist. Und wie gesagt, man hätte investiert und das würde man wohl an diesem Ranking hier auch sehen. Also zusammengefasst muss man jetzt hier schon sagen, erneut ein sehr durchschnittliches, ein stagnierendes Ergebnis für Deutschland, was unter anderem an ein paar der Kriterien liegt, die wir gerade wahrscheinlich auch sehr gut sehen können. Und dann kommen wir auch schon zur Abschlusskategorie.
Die Fundstücke der Woche.
Und da müssen wir über Barilla reden, natürlich die italienische Marke für Nudeln. Und die reden oder zeigen besser gesagt in einem Werbespot sehr schön eine Tradition der Italiener auf, nämlich Fare la Scapetta. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber da geht es darum, dass man Brot dafür nutzt, die überschüssige Soße auf einem Nudelteller natürlich auch einzutunken und zu essen. Was gemeinhin natürlich eine total leckere Art des Konsums ist, würde ich mal sagen. Aber natürlich in noblen Luxusrestaurants oder in formellen Bereichen und Umgebungen natürlich etwas verpönt ist. Das heißt, zu Hause gern gesehen und natürlich gern gemacht, in guten Restaurants eher weniger gut angesehen. Und jetzt nutzt, Barilla diese Tradition der Italienerinnen und Italiener dafür, um ihre Spaghetti al Bronzo oder grundsätzlich ihre Nudeln in dieser Kategorie zu bewerben, indem sie eben sagen, diese Nudelform, die ja durch Bronze, gedrückt wird, die hat ja die tolle Eigenschaft, dass sie die Soße noch besser aufnimmt. Genau das sagen sie hier. Das heißt, sie haben einen kurzen Werbespot gemacht, der sich natürlich gerade in Richtung Luxus oder Premium-Restaurants so ein bisschen positioniert, aber auch für den guten Hausgebrauch natürlich sehr, sehr passend ist und dann deutlich macht, wie toll diese Nudeln denn einfach sind, weil die Soße so gut aufgenommen wird, dass sie das eben zeigen. Du musst natürlich jetzt nicht ins Restaurant gehen und Brot durch die Soße tun, sondern du kannst halt auch einfach mit Spaghetti al Bronzo deine Soße hier sozusagen vermischen und dann bleibt auch keine Soße auf dem Teller übrig. Also eine sehr schöne Möglichkeit, diese Stärke, diese Eigenschaft des Produktes auch darzustellen. Und das bringen sie übrigens auch durch einen guten Spruch am Ende nochmal gut zum Ausdruck, nämlich Barilla al Bronzo, die Pasta, die Scapetta kann. Also da nochmal drauf bezogen, dass jetzt dieses Tunken einfach durch diese Nudeln sehr gut möglich ist. Ein sehr schöner kleiner Werbespot, so richtig. Dafür würde ich sagen, ist Werbung auch da. Und in die Richtung geht auch das zweite Fundstück diese Woche, nämlich von McDonald's, die ja schon seit einigen Wochen ihren Crispy Burger dabei haben, also diesen Hühnerfilet-Burger, der heißt McCrispy, habe ich jetzt nochmal nachgelesen. Und da haben sie schon seit einigen Wochen, Monaten, seitdem sie den im Angebot haben, den haben sie immer wieder über die Lautstärke positioniert. Das heißt, sie haben gesagt, wenn du reinbeißt, dann merkst du halt, das Ding ist richtig, richtig crispy und sie haben immer auf diese Lautstärke schon so ein bisschen abgezielt. Und jetzt haben sie sich überlegt, wie kann man denn noch das Ganze werbetechnisch so inszenieren, dass es auch wirklich bei den Leuten ankommt. Und dafür haben sie sich niemand geringeren als H.P. Baxter geholt, also auch vielleicht bekannter als Scooter. Und bei Scooter denkt ihr wahrscheinlich auch an laute Musik und dementsprechend passt natürlich hier das Testimonial wunderbar zu diesem Burger und auch zu dieser Produkteigenschaft. Und auch da möchte ich mal einfach sagen, warum ist das Fundstück? Ja, weil es einfach schöne Werbung ist, eine sehr schöne Verstärkung. Klare Zielsetzung. Wir wollen diese Eigenschaft, dieses Thema, was mit diesem Hühnerfilet-Burger eben verbunden werden soll, die wollen wir in die Köpfe der Menschen bekommen. Und das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Wir können es über Botschaften machen, wir können es einfach kommunizieren, wir können unterschiedliche Kampagnen dazu starten oder wir holen uns eben ein Testimonial, der diese Eigenschaft sehr schnell in die Köpfe der Menschen bringt. Und das ist natürlich hier Spielsatz-Sieg sozusagen bei McDonald's und dem McCrispy und wie gesagt, einfach mal so richtig schön Werbung, wie es sich auch gehört. Und auch das gehört dann mal in die Fundstücke hier rein. Und mit diesem Fundstück entlasse ich euch in dieses wahrscheinlich sehr wichtige Wochenende für Europa, für Deutschland, für den deutschsprachigen Raum. Und wir sind sehr gespannt, was rauskommt. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, einen guten Wahlsonntag und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.